lese weiter aus Markus 16 ab Vers 9. Nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentages erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun weinten und trauerten, und berichtete ihnen, dass er lebe, dass sie ihn gesehen habe, doch sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er zwei von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten zurück und berichteten es den anderen, doch auch ihnen glaubten sie nicht. Schließlich erschien er den 11, während sie bei Tisch waren. Er hielt ihnen ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir an diesem Morgen und wir wollen auf dein Wort hören. Aber während wir hören, brauchen wir deinen Heiligen Geist, der uns aufschließt, was du uns zu sagen hast. Und darum wollen wir dich bitten, dass du deinen Geist sendest, dass du unsere Herzen berührst und dass wir mehr von dir erkennen. Herr, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Der Weg zum Auferstandenen. So habe ich das heute überschrieben. Der Weg zum Auferstandenen. Weißt du, du hast mit Jesus eine Geschichte von Geburt an. Aber das Verrückte ist, du selber realisierst es gar nicht. Sondern du läufst so durch dein Leben und Gott hat dich schon immer im Blick. Aber es braucht diesen Durchbruch, dieses Durchbrechen in dein Leben, dieses Durchbrechen des Auferstehungslichtes, dass du erkennst, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dann das Leben in seine Hände legen und dann mit ihm gehen. Und oft ist das ein Prozess. Und er beginnt meistens da, so für uns wahrnehmbar, wo wir ganz am Ende sind. Ich weiß nicht, ob du so eine Situation schon mal hattest, wo du gemerkt hast, hier ist Ende, da gibt es keinen hinterm Horizont geht weiter oder wie man mal so schön singt. Da ist vorbei, kein Silberschweif am Horizont. Sondern unwiderruflich ist da ein Lebensabschnitt, etwas im Leben zu Ende. Genau so eine Situation ist am Ostermorgen da. Jesus war am Donnerstag in einer Nacht- und Nebelaktion verhaftet worden, dann gab es einen Schauprozess, abgeurteilt, noch hingerichtet, noch nicht mal ordentlich begraben. Die 12 engsten Leiter, die sind weggespritzt wie die Karnickel, einer hat sich noch umgebracht. Es war einfach das totale Ende. Und diese glorreiche Jesusbewegung, dieser tiefe Glaube ans Reich Gottes, dass mit Jesus Gott auf diese Welt gekommen ist, dass er der Christus ist, dass er Neues macht, das war weg. Das war einfach weg. Und das waren ja alles Leute, die haben sich nicht irgendwie mal Ostermontag aufgemacht in die Kirche, sondern die haben ja ihr gesamtes Leben aufgegeben. Die haben ihre Frauen und Kinder zurückgelassen. Die haben ihren Beruf an den Nagel gehangen. Die haben alles auf diese Jesuskarte gesetzt. Und jetzt merken die, Schluss. Aber radikal. Und die Verzweiflung, die ist ja so tief, dass selbst als die Frauen kommen, als Maria Magdalena kommt und sagt, ich habe ihn auferstanden gesehen, dass die sagen, nee. Oder als die Emmausjünger kommen, glauben wir nicht. Und was ich völlig faszinierend finde, Jesus hat ja dreimal ganz deutlich gesagt, ich werde sterben und auferstehen. Und dann haben die alle gehört. Und dann haben die sogar darauf reagiert, zum Teil. Keiner kommt auf den Gedanken, dass das jetzt passieren könnte. Da ist diese Verbitterung, dieses Endgefühl so dermaßen tief, dass da wirklich nichts mehr zu holen ist. Gar nichts mehr. Aber das ist der Beginn des Weges Gottes zum Glauben hin, zur Auferstehung hin. Und das ist eine gute Botschaft auch für dich, wenn du hier sitzt und sagst, mein Leben, da ist wirklich Ende. Ich weiß nie weiter. Weißt du, Jesus hat da, wo absolut Ende war, im Tod, noch einen draufgesetzt. Er kann dich auch aus deinem Ende rausholen. Und diese Geschichte, sie gewinnt ja an Fahrt mit den drei Heldinnen. Und das ist mein erster Punkt heute, der steinerne Liebesdienst. Der steinerne Liebesdienst. Da gibt es diese drei, diese Maria aus Magdala oder Maria Magdalena genannt, ist das gleiche. Maria, die Mutter von Jakobus und Salome. Und die sind genauso in diesem Tal der Todesschatten, in diesem Tal der Tränen wie alle anderen. Aber die lassen es nicht auf sich sitzen. Diese drei wunderbaren Frauen, die sich da aufmachen und sagen, für diesen Jesus wollen wir noch eine Sache machen. Und wenn er nicht vernünftig begraben worden ist, dann ist das Wenigste, was wir tun können, dass wir nochmal irgendwie Öl organisieren, irgendwie vielleicht heimlich auf dem Sabbat irgendwo gezockt oder gekauft, man weiß es nicht so genau. Ja, das machen wir noch und dann machen wir wenigstens ein ordentliches Begrabungsritual draus. Und so haben sie eine tiefe Liebe, tun einen Akt der tiefen Hingabe und machen sich früh morgens auf. Also für mich persönlich ist das auch schon ein Akt, früh morgens aufzustehen. Ja, sie tun das aber, weil sie Jesus etwas Gutes tun wollen. Alles ist geplant, alles ist gekauft, alles ist organisiert und alles ist wunderbar. Und auf einmal gehen sie so los und dann kommt ihnen ein Gedanke. Wir haben ja ganz vergessen, da ist ja dieser fette Stein. Wie kriegen wir den denn jetzt weg? Wir kommen da ja gar nicht ran. Wir sind ja irgendwie so drei charmant, gut aussehende Frauen. Ja, wir kriegen das doch gar nicht weg. Und so überlegen sie hin und her, wie kriegen wir das weg? Weißt du, wenn du dich auf den Weg machst und in Treue Jesus dienen willst, dann gibt es immer mal wieder den ein oder anderen Stein, der vor dir liegt. Und den du irgendwie nicht weggewälzt, Chris. Und jetzt finde ich einen Punkt total spannend. Nämlich der Punkt, wie sie sich Gedanken machen. Und weißt du, es ist so, ich finde es immer wieder faszinierend, dass es Menschen gibt, die vom Reich Gottes sich anfixen lassen, die Jesus begegnen, die in Treue Jesus dienen wollen. Und dann wird aber auf rein menschlicher Ebene über die Probleme des Lebens gesprochen. So, man lebt so mit Jesus und man weiß, eigentlich ist bei ihm ja alles möglich, aber man hat dann den Fokus doch nur auf die Probleme, wie jeder andere auch, der Jesus gar nicht kennt. Und ich finde das völlig faszinierend, dass wir Christen dazu neigen. Da fangen wir dann genauso an mit menschlichen Problemlösungen. Ja, wir versuchen dann irgendwo einen Halk herzubekommen, der den großen Stein wegrollt. Oder wir versuchen einen Expertenrat zu gründen, der nochmal die Beschaffenheit des Steins untersucht. Und wir wälzen das Problem von rechts nach links. Überlegen, kann man das überhaupt wegwälzen? Dann gibt es immer die eine Schlaue, die sagt, einfache Lösung gibt es nicht. Und in Kirche, und wenn du nicht mehr weiter weißt, so gründe einen Arbeitskreis. Und das ganze Programm. Und wir bewegen die Probleme hin und her und fokussieren uns auf diese Probleme. Aber es ist doch eigentlich gar nicht der Grund, warum wir losgegangen sind. Der Grund, warum wir losgegangen sind, auch in Kirche, auch ich ganz persönlich mit Jesus, ist, weil ich mein Leben hingeben möchte an den Auferstandenen und weil ich mit ihm gehen möchte und weil ich ihm meine Liebe und Treue zeigen möchte. Und dann gehst du so und im Laufe des Weges werden die Probleme immer mehr Fokus. Man kann sich voll in den Dienst Jesu stellen und doch ist dieser Liebesdienst dann steinernd. Die Probleme werden fokussiert. Und ich finde es so bewundernswert, wie diese drei tollen Heldinnen da sind. Die wissen, da gibt es ein Problem. Aber sie lassen sich von ihrer Mission nicht abbringen. Die sagen nicht, oh, da ist aber so ein fetter Stein, den kriegen wir nie weg, dann gehen wir gleich nach Hause, was soll's. Sondern sie bleiben dabei, sie sagen, wir gucken mal. Sie wissen, da kommt was, aber wir machen erstmal weiter und wollen Jesus unsere Liebe bringen. Und das Interessante ist, während sie darüber reden, haben sie den Stein ja noch gar nicht gesehen. Sondern sie gehen ja nur davon aus, dass der da ist. Und dann kommt ja der Hammer. Sie landen am Grab und auf einmal ist der Stein weg. Wow. Ja, Gott hat den mal eben einfach weggerollt. Während sie da noch sind und diskutieren und überlegen, rollt Gott das einfach weg. Wenn du dich aufmachst für Jesus, dann rollt Gott die Steine deines Lebens einfach auch manchmal weg. Ohne dass du wüsstest, wann er das gemacht hat oder wie er das gemacht hat. Ohne dass du dafür gebetet hättest. Die haben nämlich noch nicht mal gebetet. Und während du dir noch im Sorgenmachen die Falten faltest, wälzt Jesus die Probleme einfach weg. Gott wirkt manchmal mächtig hinter den Kulissen, ohne dass wir das mitkriegen. Und manchmal räumt er sogar Probleme weg, die du noch gar nicht gesehen hast. Wie die Frauen, die den Stein noch nicht gesehen haben. Und jetzt kommt das Interessante. Jesus hätte den Stein ja gar nicht wegrollen müssen. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast oder wie gut du dich auskennst mit diesen ganzen Ostergeschichten. Jesus ist nach seiner Auferstehung ein bisschen anders drauf als vorher. Da heißt es ja sogar, das haben wir gerade in Markus 16 gehört, er konnte eine andere Gestalt annehmen. So sehr, dass die Emmaus-Jünger zwar so ein wohliges Lobpreisgefühl hatten, als sie Jesus reden hörten, aber ihn nicht erkannten. Jesus kann durch Raum und Zeit gehen, er kann durch Wände gehen. Er ist auf einmal weg bei den Emmaus-Jüngern, er steht auf einmal mitten bei den Jüngern, obwohl die Türen abgeschlossen waren. Jesus ist, also der hat so einen Superheldenleib jetzt, ne? Der kann Dinge, die ihn ein normaler Mensch nicht mehr kann. Das heißt, Jesus hätte den Stein gar nicht wegrollen müssen. Der hätte einfach so auferstehen können und durch den Stein durch. Und weißt du, Jesus hätte den Liebesdienst der Frau noch gar nicht gebraucht. Er hätte weder das Steinernde noch den Liebesdienst gebraucht. Weil wenn du auferstanden bist, brauchst du auch keine Salbung für ein Begräbnis. Ne? Hätte er auch nicht gebraucht. Und trotzdem sieht Jesus, dass die Frauen kommen und er freut sich darüber und er rollt den Stein weg. Weißt du, manchmal haben wir so Ideen, was wir Jesus Gutes tun können. Aber Jesus hat nochmal einen anderen Plan mit uns. Und Jesus rollt manchmal die Steine weg, nicht weil er das bräuchte, sondern damit wir nochmal anders eine Tür aufgemacht bekommen. Das Ziel war, dass die Frauen Zeugen der Auferstehung werden. Mir fiel dabei die Geschichte von George Müller ein. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das war ein Deutscher, der hatte es auf dem Herzen, den Juden das Evangelium von Jesus Christus zu predigen. Der wollte Judenmissionar werden. Der wollte die Juden zu Jesus führen. Und dann hat er sich beworben bei einer Missionsgesellschaft und das hat irgendwie alles nicht so geflutscht. Und das ging nicht. Der Stein ließ sich nicht wegrollen, könnte man auch mit der Geschichte sagen. Und auf einmal ging eine Tür auf und er wurde Vater von Hunderten von Waisen in England. Und er ist zu einer Segensgeschichte in England geworden, mit einem großen Reisedienst und missionarischen Erfahrungen und geistlichen Wundern sondergleichen, weil Gott den Stein einmal weggerollt hat. Aber als er sich aufgemacht hat und einen Liebesdienst zu Jesus tun wollte, wollte er was völlig anderes tun. Und manchmal ist es so, du machst dich auf, du willst etwas völlig anderes tun, aber Jesus rollt den Stein mal woanders weg. Und benutzt sich nochmal völlig woanders. Der steinerne Liebesdienst. Zweitens, der Schrecken der Auferstehung. Der Schrecken der Auferstehung. Also nochmal zur Erinnerung, die Situation ist immer noch total ernüchternd. Totale Todesschatten. Immer noch ohne Silberstreif am Horizont und so. Jesus ist tot. Der Stein ist weg. Die Frauen sehen das, aber die wissen nicht so genau, warum. Was ist denn da passiert? Ist der vielleicht geklaut worden? Keine Ahnung. Und sie gehen rein und da sitzt da dieser Typ im weißen Gewand. Dieser Engel. Und der sagt, ihr braucht keine Angst haben. Denn der Gekreuzigte ist auferstanden. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn dir manchmal einer sagt, du brauchst keine Angst haben, dann geht die Angst erst richtig los. Ja, dann geht die Angst erst richtig los. Meine Tochter, die Süße mit dem kleinen Kleid, die hier vorhin rumgefitscht ist, ja, die ist 2 und die sagt ganz oft, keine Angst, Papa, keine Angst, Mama, einfach so. Und dann hüpft die ganz wild auf unserem Bett rum und dann sagt die, keine Angst, keine Angst. Und dann nehme ich die und werfe die und meine Frau kommt gerade rein und sagt die, keine Angst, Mama, und dann werfe ich die und naja, es gibt so Statistiken, dass Väter ihre Kinder weltweit werfen, das ist ganz interessant. Und die machen das oft so, dass die Frauen die Höhe anders wahrnehmen als die Männer. Ja? Und für meine Frau ist es sehr hoch. Aber meine Tochter hat ja gesagt, keine Angst. Aber das beruhigt meine Frau nicht, wenn ich sie werfe. Und so ist es auch hier. Das beruhigt nicht. Und obwohl dann noch was vom Kreuz und Auferstehung gesagt wird, und das ist doch eigentlich jetzt ein Moment, wo man sagen könnte, Mensch, toll, jetzt können wir uns freuen und vielleicht kommt sogar nochmal im Herzen eine Erinnerung hoch an das, dass Jesus das schon mal angekündigt hat. Nee, wegrennen, reiß aus, Furcht und Schrecken. Überhaupt nicht dieses warme, wollige, Jesus hat mich lieb Gefühl. Wir reden ja oft davon, und das stimmt auch, dass wenn Jesus dir begegnet, du vom Auferstandenen hörst, dann fühlst du dich angenommen, geliebt und du hast ewiges Leben und du fühlst dich super. Das stimmt auch. Aber es gibt auch eine andere Dimension des Wirken Gottes und das ist der Schrecken. In Matthäus 28 wird auch von der Auferstehung berichtet. Und da gibt's noch, da wird noch ein bisschen davor berichtet, nämlich wie der Stein weggerollt wird. Und dass die Römer da Soldaten platziert hatten, weil die Angst hatten, dass die Jünger die Leiche klauen. Und dann heißt es in Matthäus 28, die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Sie bekommen die Auferstehung mit und die fallen wie tot zu Boden vor Schrecken. Das ist der gleiche Schrecken, den die Jünger haben, als Jesus übers Wasser läuft. Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Da heißt es, sie schrien vor Furcht. Oder als Jesus die Legion aus dem Gerasena austreibt, da heißt es in Lukas 8, da bat ihn die Volksmenge, von ihnen fortzugehen, denn sie wurden von großer Furcht ergriffen. Also es gibt eine Furcht im Wirken Gottes. Es gab in meinem persönlichen Leben einen Punkt, der zu meiner Bekehrung geführt hat, ganz klar. War in Italien und ich habe persönlich ein Heilungswunder erlebt. Ich hatte ungleich lange Füße, ja, und jemand hatte für mich gebetet, der hatte mich gar nicht angefasst und dann wurden meine Füße gleich lang. Und ich hatte so ein warmes Gefühl am Rücken und meine Hüfte zog sich gerade. Das war ziemlich spektakulär für mich. Aber ich sag dir, mein Gefühl danach war nicht Hurra, sondern ich war erschrocken. Dass dieser Jesus, mit dem ich nicht gelebt habe, den ich nicht gesucht habe, den ich nicht für voll genommen habe, dass der Sohn mein Leben wirkt. Und es kam ein Schrecken über mich. Du meine Güte, das ist ja alles wahr. Das stimmt ja alles mit Zeit und Ewigkeit, Himmel und Hölle. Das ist nicht nur einfach eine nette Geschichte, die man irgendwie sich mal Ostern in der Kirche anhört, sondern das ist wirklich Realität. Und ich hatte danach mit Jesus was zu klären. Dann habe ich angefangen, mit ihm zu leben. Und das war gut so. Und das war das Beste, was ich hier tun konnte. Aber ich erzählte auch nicht sofort jedem davon. Sondern ich war erschrocken und behielt das erstmal für mich. So ist das hier auch mit den Frauen. Die rennen weg, sind erschrocken und erzählten es keinem. Es gibt manchmal ein Schrecken im Wirken Gottes. Und offensichtlich ist das größte Wirken Gottes in dieser Welt, die Auferstehung, so ein Schreckmoment. Und ich glaube, wenn du mit Jesus wirklich leben willst, dann braucht es irgendwann diesen Schreckmoment. Das ist ein Punkt auf diesem Weg zum Auferstandenen. Es ist nicht einfach so, ja, es ist immer alles schön, so irgendwie ganz nett und dann freudig und dann kommt Jesus und dann warmige Gefühle und dann geht das so von Sieg zu Sieg und alles ist so wunderbar und dann gleiten wir so schon fast schwebend im Talar ins himmlische Jerusalem hoch. Sondern es braucht diesen Schreckmoment, damit wir erschrocken werden, wo wir stehen, wo er steht und zur Umkehr kommen. Aber es gibt auch noch eine gute Botschaft an Ostern, es ist nicht alles schrecklich. Und das ist die Sache mit dem Glauben. Das ist der dritte Punkt. Die Sache mit dem Glauben. Es gibt so viele Menschen in Deutschland, die glauben an Gott. Und das ist toll. Und das ist wunderbar. Aber die glauben irgendwie an einen, ja, wie soll man das sagen, an so eine Fantasie-Patchwork-Religion. Da gibt es so diesen Mann mit dem Bart im Himmel und der ist alles ganz nett und irgendwie scheint es da was zu geben und das gibt mir auch Trost und Halt, wenn es im Leben mal schwer ist. Und das ist auch super. Aber der Dreh- und Angelpunkt, der durch nichts zu ersetzen ist, ist die Auferstehung. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat am Mittwoch die Passion geguckt bei RTL? Ha, 4. Einer mehr als bei mir in der Gemeinde. Super. Ja, toll. Also ich fand das eine ganz spannende Geschichte. Ich persönlich hatte leider einen Termin, aber ich habe bei YouTube mal so gestalkt nachher. Und ich fand das ganz interessant, dass am Ende Thomas Gottschalk nach vorne kam und gesagt hat, ja, die Geschichte Jesus ist ja mit dem Tod eigentlich nicht zu Ende. Sondern, so glauben die Christen, er ist auferstanden. Ja, das wird immer so ein bisschen so getan, das kannst du glauben, das kannst du nicht glauben. Aber an sich, und dann hat er so eine Rede gemacht, wenn Jesus sein Leben hingeben konnte, dann können wir ja auch in Nächstenliebe nett miteinander umgehen. Ist schön. Als ob die Auferstehung so ein Randthema ist. Es ist das zentrale Thema, Freunde. Paulus sagt es einmal, ohne die Auferstehung ist der gesamte Glaube für die Katz. Ja, das ist das zentrale Ding. Jeremia sagt ja mal, trügerisch ist unser Herz. Und wenn ich den Vers ernst nehme, muss ich mir auch eingestehen, dass ich mir auch so selber nicht ganz über den Weg trauen kann. Und dass in meinem Herzen auch trügerische Gedanken sind. Und manchmal kommen in mir so Gedanken hoch. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Obwohl ich gerade erzählt habe, dass ich ziemlich spektakulär zum Glauben gekommen bin. Obwohl ich schon das eine oder andere mit Jesus erlebt habe. Kommen mir manchmal so die Gedanken hoch, ist das nicht alles so eine metaphysische, parapsychologische Massenhypnose oder so? Und du redest dir da einfach irgendwas ein. Und dann komme ich zurück, ich komme wirklich immer zurück und sage, ja, was ist denn da mit der Auferstehung? Und ich erkenne, dass es wirklich ist, wenn dann alles für die Katze ist, hier ist nicht auferstanden, das ist logisch. Aber es gibt so viele gute Gründe dafür, dass das mit der Auferstehung stimmt. Es gibt so viele tolle Sachen, warum das so ist. Zum einen, es gibt eigentlich keinen historischen Fakt, der so gut belegt ist wie die Auferstehung. Nichts anderes. Es gibt keine andere Person, außer die Person Jesu, die von sich selber behauptet, aufzuerstehen und das auch noch tut. Es gibt keine andere Person, die selber den Anspruch hat, Gott hier auf der Welt zu sein und den Tod besiegt zu haben. Ihr habt vorhin gehört, ich war tot. Also ich bin tot, kannst du ja gar nicht sagen. Aber ich war tot, kann ja gar keiner sagen. Es gibt ja keinen anderen. Also es ist nur die Möglichkeit, dass entweder stimmt oder, so wie man das ja Land auf, Land ab bei YouTube sehen kann oder immer bei Ostern im Spiegel oder so, die Jüngerlüge oder so. Eine Riesenlüge, die sich die Christen ausgedacht haben. Na nun ja, also mit dem Lügen ist das ja so eine Sache. Also wenn du lügst, willst du ja einen Vorteil davon haben. Ich weiß noch, so eine der ersten Lügen, die mir als Kind begegnet sind, ich war völlig schockiert, war der Fußballspieler Oliver Held. Ist dem wenigsten bekannt. Schalke spielte gegen Köln. Schalke führte 1-0. Und kurz vor Schluss schoss Köln auf das Tor. Und der Oliver Held stand auf der Linie und hat einfach die Arme hochgenommen. Der war aber nicht der Torwart. So. Damals gab es noch nicht den Videoschiedsrichter in Köln. Und der Schiedsrichter hat das nicht gesehen. Und die Kölner waren sich alle am Beschweren. Der hat den Ball in die Hand genommen, Elfmeter, Elfmeter. Und der Schiedsrichter und die Linienrichter haben das alle nicht gesehen. Und so ging der Schiedsrichter zu Oliver Held und fragte ihn, sag mal, hast du den Ball in die Hand genommen? Und der sagte einfach, nein. Dann wurde abgepfiffen, Schalke gewann 1-0, fertig. Dann gab natürlich nachher einen riesen Aufschrei. Aber er log, weil er etwas davon hatte. Weißt du, die Jünger hatten nichts davon, an Jesus festzuhalten. Ihr Leben lang wurden sie verfolgt, weil sie an Jesus glaubten. Man muss sich ja überlegen, Jesus war in den Augen der damaligen Gesellschaft ein Hochverräter und ein Schwerverbrecher, ein Terrorist. Sonst wäre er nicht gekreuzigt worden. Und sich zu einem Terroristen zu stellen, zu sein, der ist auferstanden, wofür, wenn da nichts ist? 10 von den 11, die noch da sind, werden den Märtyrertod sterben. So eine Hingabe weil sie wirklich glaubten, dass dieser Jesus auferstanden ist. Und es passiert dadurch, du kannst nur zum Glauben kommen, wenn dir Jesus selber begegnet. Jesus ist leibhaftig auferstanden und du brauchst diese Offenbarung von Jesus, sonst funktioniert das nicht. Das ist wie, du kannst dir natürlich auch einreden, ich glaube an die Auferstehung. Aber das ist genauso, du kannst dir auch einreden, ich kann jetzt fliegen. Und wenn du dann von der Klippe springst, dann wird es dich auch nicht tragen. Sondern es ist etwas, das erst dann passiert, wenn es zur Begegnung, zur persönlichen Begegnung von dir und dem Auferstandenen kommt. Die Maria Magdalena, die ist am Grab, die sieht das leere Grab, die sieht einen Engel, die hört von Kreuz und Auferstehung, die hört die gute Botschaft, aber sie glaubt trotzdem nicht. Erst in der Sekunde, als Jesus ihr begegnet, wie wir gerade gehört haben, glaubt sie. Dann erzählt sie es den Jüngern und die glauben nicht. Da gibt es die Emmaus-Jünger. Die haben diese warmigen Gefühle, als Jesus mit ihnen spricht. Und sie hören durchs gesamte Alte Testament die Botschaft von Jesus. Aber sie glauben nicht. Erst in der Sekunde, als Jesus sich ihnen offenbart, beim Brotbrechen. Und wenn Jesus sich dir offenbart, dann bekommt dein Glaube ein Fundament, das dich nochmal völlig neu herausfordert. Dann gilt dir dieser Satz, der auch hier den Frauen gesagt worden ist, sagt den Jüngern, sie sollen nach Galiläa gehen. Wenn du merkst, dass das heute alles hier nicht nur einfach nett gesagt ist, sondern Jesus zu deinem Herzen spricht, dann öffne dein Herz und dann geht's für dich nach Galiläa, den Ort des Neuanfangs. Weil das der Ort ist, wo Jesus seinen Jüngern das erste Mal begegnet. Da, wo du nochmal völlig neu mit Jesus durchstartest. Wo du nochmal neu dich auf den Weg der Nachfolge einlässt. Es braucht diese Begegnung mit dem Auferstandenen, weil das macht alles wirklich neu. Und da beginnt eigentlich erst das Leben mit Gott. Der Weg zum Auferstandenen, das war heute mein Thema. Erstens der steinerne Liebesdienst. Zweitens der Schrecken der Auferstehung. Und drittens die Sache mit dem Glauben. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir, so wie wir sind und danken dir, dass du den Tod besiegt hast, dass du auferstanden bist. Und bitten dich, dass das in unserem Herzen eine Realität wird. Bitten dich, dass du uns begegnest. Schenke, dass wir uns öffnen für dich und gib uns den Mut, neu mit dir anzufangen und neue Wege mit dir zu gehen. Amen.